Ja, guten Morgen, ihr Lieben, auch von meiner Seite. Schön, dass ihr da seid und dass wir heute weitergehen können in dieser Themenreihe rund um die Helden der Geschichte Gottes. Vielleicht könnt ihr euch an den ein oder anderen Helden noch erinnern. Und um euch so in die Geschichte von diesem heutigen Helden oder von dieser heutigen Heldengeschichte so mit reinzunehmen, will ich mal mit einer Frage starten heute. Ich glaube, viele hier sind ja noch irgendwo angestellt bei irgendeinem Arbeitgeber und einige sind vielleicht schon in Rente, aber kennen das, angestellt zu sein. Vielleicht der Hinweis vorab, der Stream ist an, aber ich würde euch gerne mal eine Frage stellen. Wer ist zufrieden mit seinem Arbeitgeber oder mit seinem Chef? Alle Hände gehen hoch, sehr gut. Wir haben auch eigentlich keinen Grund, uns zu beschweren hier in Deutschland, oder? Unsere Arbeitswochen, die sind so vielleicht 35 bis 40 Stunden. Man macht vielleicht mal Überstunden, aber dann darf man die auch wieder abfeiern oder man kriegt sie ausgezahlt. Wir haben faire Arbeitsverträge, wir bieten unsere Arbeit an, aber wir bekommen auch im Gegenzug einen Lohn, ein Gehalt. Wir bekommen 30 Tage oder um die 30 Tage bezahlten Urlaub hier in Deutschland. Wir haben das Wochenende frei, aber wenn wir am Wochenende arbeiten müssen, dann kriegen wir Ausgleichstage. Also wir können uns eigentlich nicht beschweren, oder? Wir haben gute Chefs, wir haben gute Arbeitgeber und wir sind auch abgeschützt durch das Recht hier in Deutschland. Aber jetzt stell dir mal vor, das wird sich über Nacht, wird sich die Situation ändern. Und dein Arbeitgeber, es ist nicht mehr so, dass er dir Arbeit gibt, sondern er gebietet dir Arbeit. Es ist auch nicht so, dass du für diese Arbeit einen Lohn bekommst, einen Ausgleich, sondern du wirst mit Gewalt dazu gezwungen. Auch nicht die schöne Arbeit, die du gelernt hast, sondern du schuftest dir Tag ein, Tag aus den Rücken und die Knie wund. Werkzeug kriegst du nicht gestellt von deinem Chef. Wenn du Werkzeug brauchst für die Arbeit, um die Arbeit gut zu machen, dann musst du dich halt in der Nacht drum kümmern oder weiß ich nicht wann. Aber wehe, du kommst deswegen zu spät zur Arbeit, dann gibt es Schläge. Wehe, du arbeitest langsamer, weil das Werkzeug nicht gut ist, dann gibt es Schläge. Wehe, du machst mal Pause, dann gibt es Schläge. Und wehe, du beschwerst dich über deinen Chef, über den, der mit der Peitsche neben dir steht, dann gibt es Schläge. Allein das ist schon schlimm genug. Aber jetzt stell dir mal vor, dieser Chef, man kann ihn eigentlich nicht Arbeitgeber nennen, sondern vielmehr ein Sklaventreiber, der hat auch kein Interesse daran, dass du dich vermehrst. Weil was kann passieren? Du kriegst ein paar Söhne, hier vorne hat man ein paar kleine Jungs gesehen, die werden auch irgendwann groß, die werden auch irgendwann stark wie der Papa. Und was ist, wenn sich dann plötzlich ja, die Leute gegen mich wenden und ich nicht mehr mit meiner Peitsche die Macht habe, sondern er stärker wird? Also was macht dein Chef? Du wirst frisch Papa, du bekommst einen Sohn und er nimmt ihn dir weg und er schmeißt ihn in die Agger. Vielleicht gerade an so einem Tag, wo hier die kleinen Kinder stehen, da will man eigentlich gar nicht so ein Szenario sich vorstellen, oder? Und Gott sei Dank ist das so weit weg von unserer Realität. Aber Lieben, genau das ist die Realität für Israel gewesen, als sie in Ägypten waren, in Gefangenschaft, versklavt. Tag ein, Tag aus mussten sie schuften, wurden mit Schläge dazu gezwungen, mussten sich selber ihr Werkzeug beschaffen und ihre Söhne, wenn sie welche geboren haben, wurden im Nil ertränkt. Das ist die Sklaverei, in der sich Israel befindet, aber so fing das gar nicht an. Sie kamen 430 Jahre vorher in dieses Land, die Ägypten sind ausgewandert. Damals war das ein Mann mit seiner Familie, Jakob, oder dem Gott auch den Namen Israel gibt. Und er kommt nach Ägypten, weil sein Sohn dort der zweitoberste Mann ist. In Kanaan, wo er herkommt, das ist eine heftige Hungersnot. Und er wandert aus mit seiner Familie in dieses Land Ägypten. Und sein Sohn, der gibt ihm gutes Land. Und jetzt vergehen die Jahre und diese damals schon große Familie, sage ich mal, mit 12 Söhnen, die wird immer größer und ist mittlerweile ein großes Volk. Man vermutet so, dass es vielleicht 2 bis 3 Millionen Israeliten waren zu dieser Zeit. Und die Jahre sind so vergangen, diese 430 Jahre, und irgendwann kam ein Pharao, der Josef nicht mehr kannte, der auch Jakob nicht mehr kannte, der einfach nur merkt, in meinem Land, in unserem Land, da ist plötzlich ein Volk, das wird immer größer und das wird immer stärker. Was ist, wenn sie sich irgendwann gegen uns wenden und uns unser Land nehmen, unser Land streitig machen? Und was er tut, ist, sein Ausweg ist, wir versklaven sie. Wir halten sie klein, wir halten sie schwach mit harter Arbeit und wir lassen sie für uns arbeiten. Also er wird dieser Sklaventreiber, von dem ich eben gesprochen hatte. Und wie gut ist, dass wir uns in dieser Themenreihe der Helden der Geschichte Gottes befinden. Weil genauso ein Held braucht Israel in dieser Gefangenschaft, in dieser Sklaverei. Und Gott beruft sich einen Helden oder er beruft sich einen Diener, und zwar ist das Mose. Den Namen hat man sicherlich schon öfter mal gehört. Mose war selber ein Israelit, der genau in diese Zeit reingeboren ist, als der Pharao die ganzen Jungs, die geboren wurden, in den Nil geworfen hat oder in den Nil werfen ließ. Und Mose müsste eigentlich selber sterben als Kind. Aber Gott bewahrt ihn, seine Eltern legen ihn in ein Körbchen und lassen ihn treiben auf dem Nil. Und ausgerechnet die Tochter des Pharaos findet ihn und zieht ihn groß. Mose überlebt, anstatt zu sterben. Und jetzt mit knapp 80 Jahren beruft Gott diesen Mose, der seine Herkunft nicht vergessen hat. Und er schickt ihn zum Pharao mit dem Auftrag: Mose, geh zum Pharao. Ich will, dass mein Volk nicht mehr Ägypten dient, sondern ich will, dass du es rausholst aus Ägypten und dahin führst, wo ich sie haben will, damit sie mir dienen können. Nicht mehr versklavt an den Herrn Ägypten, sondern sie sollen mir dienen. Ich will ihr Herr sein. Und vielleicht kennen wir so das Hin und Her, das Mose jetzt erlebt, als er zum Pharao geht. Da gibt es dann diese 10 Plagen. Mose sagt, hey, das ist mein Auftrag, den ich von Gott bekommen habe. Lasst uns ziehen, damit wir Gott dienen können. Und der Pharao sagt, nee, logisch, will ich nicht, ihr sollt mir dienen. Dann kommen die Plagen. Nach der Plage sagt der Pharao, okay, bete nur zu Gott, dass die Plage wegkommt und dann darfst du ziehen. Dann nimmt Gott die Plage weg und der Pharao verschließt wieder sein Herz und sagt, ah nee, ich will, dass ihr weiter dient. Und so geht das hin und her, bis dann zur 10. Plage und dann wird das Fass irgendwann überfüllt und überquillt und er nicht nur das Volk ziehen lässt, sondern eigentlich schon rausscheucht. Und die Ägypter geben sogar noch ihre Reichtümer mit auf dem Weg. Und in dieser Situation befinden wir uns jetzt. Eigentlich hätte man hier ja schon eine Heldengeschichte erzählen können, wie Gott Israel befreit hat aus der Gefangenschaft. Aber ich will mal hier mit uns ansetzen und schauen, wie Gott jetzt Israel weiterführt. Auf diesem Weg das Volk begleitet in Form von einer Wolkensäule am Tag und bei Nacht in Form von einer Feuersäule, aber auch vor allem, wie er ihren Weg bereitet. Also es ist Mose und der Wegbereiter. Ja, schlag gerne mit mir auf, 2. Mose Kapitel 14. Wir wollen heute durch dieses Kapitel durchgehen. Und ich würde mal gerne anfangen mit den ersten 4 Versen, die mit uns lesen. 2. Mose Kapitel 14. Und der Herr redete zu Mose und sprach: Sage den Kindern Israels, dass sie umkehren und sich vor Pichariot lagern, zwischen Migdol und dem Meer. Gerade gegenüber von Baal Zephon sollt ihr euch am Meer lagern. Denn der Pharao wird von den Kindern Israels sagen: Sie irren im Land umher, die Wüste hat sie eingeschlossen. Und ich will das Herz des Pharao verstocken, dass er ihnen nachjagt, und ich will mich am Pharao und an seiner ganzen Heeresmacht verherrlichen. Und die Ägypter sollen erkennen, dass ich der Herr bin. Und sie machten es so. Stellt euch das mal vor, ihr seid dieses Volk, das versklavt war, hattet dort enorm viel Leid und jetzt werdet ihr befreit. Ihr seid unterwegs durch die Wüste, vermutlich auch recht gebirgiges Land zum Teil. Und jetzt bekommt Mose den Auftrag von Gott, zieht noch ein Stück zurück und dann lagert euch am Meer. Weil der Pharao den reut es. Der will euch gerne wieder zurückhaben. Deshalb campt mal eine Runde, bis der Pharao euch eingeholt hat. Es klingt eigentlich total unvernünftig, oder? Aber Gott hat einen größeren Plan mit dieser Begebenheit. Und das haben wir in Vers 4 gerade gelesen. Er sagt, ich will mich am Pharao und an seiner ganzen Heeresmacht verherrlichen. Und die Ägypter sollen erkennen, dass ich der Herr bin. Der Pharao, das werden wir gleich in Vers 5 lesen, der wird seine Meinung ändern und er wird sagen, was haben wir denn da gemacht, dass wir jetzt Israel ziehen lassen haben, jetzt können sie uns gar nicht mehr dienen, wir sind doch ihr Herr. Und Gott will Ägypten ein für alle Mal klar machen, nein, nicht ihr seid der Herr von Israel, sondern ich bin der Herr. Und er will sich verherrlichen an dieser Streitmacht von Ägypten. Das ist genau das, was wir gerade gesungen haben in dem Lied. Kein Thron, kein Reich, keine Weltmacht reicht an dich heran. Genau das möchte Gott mit dieser Begebenheit, die wir gleich lesen werden, tun. Und Gott hat genau das eigentlich ja schon gemacht in Ägypten. In 2. Mose, Kapitel 12, Vers 12, da sagt Gott, und ich will an allen Göttern der Ägypter ein Strafgericht vollziehen, ich der Herr. Und genau das hat Gott auch gemacht mit diesen 10 Plagen. Ich fand das so interessant, auch in der Vorbereitung. Die Ägypter hatten richtig viele Götter. Und schau mal, diese 10 Plagen, mit denen richtet Gott diese Götter und macht klar, diese kommen auch nicht an mich heran. Da ist zum Beispiel der Gott Hapi. Er ist der Gott des Nils. Erinnert ihr euch an die erste Plage? Der Nil wird in Blut verwandelt. Wo war Hapi dort? Wo war der Gott der Ägypter? Bei der zweiten Plage kommen unzählige Frösche übers Land. Wo war dort die Froschgöttin der Geburt? Später kommt eine Viehpest über das Land. Die fünfte Plage, wo war da die Kuhgöttin der Ägypter? Wo war der heilige Stier? In der sechsten Plage kommen Geschwüre. Alle werden krank, keiner kann geheilt werden. Wo war dort die Göttin der Heilung? Wo war der Gott der Medizin? Und das spitzt sich dann irgendwann zusammen und es kommt zu dieser 9. Plage, als 3 Tage Finsternis im Land ist. Dort steht, dass die Ägypter ihre eigene Hand vor Augen nicht sehen konnten. Finsternis für 3 Tage. Wo war dort der Hauptgott der Ägypter? Der Sonnengott Ra, wo 3 Tage Finsternis ist und die Sonne nicht scheint. Also mit Gott, mit den Göttern oder mit diesen eigentlich Nicht-Göttern der Ägypter hat Gott bereits abgerechnet und hat sich an ihnen verherrlicht. Er sagt, und jetzt ist das Kriegsheer der Ägypter dran. Ägypten wird in der Bibel immer wieder, eigentlich nicht hochgepriesen, aber wird immer wieder dargestellt als das Land, was gute Wagen hat und gute Reiter. Das war so ein Symbol von menschlicher, von militärischer Stärke. Und Gott sagt jetzt, auch die kommen nicht an mich heran und ich will mich auch an ihnen verherrlichen. Und das lesen wir dann. In Vers 5 lesen wir dann, wie der Pharao seine Meinung ändert. Er sagt dort, was haben wir da getan, dass wir Israel haben ziehen lassen, sodass sie uns nicht mehr dienen. Und dann packt er seine komplette Armee und schickt sie Israel hinterher. Hier lesen wir von 600 auserlesenen Streitwagen, aber auch alle übrigen Streitwagen. Und dann lesen wir in Vers 9, so jagten ihn die Ägypter nach mit allen Rossen, Streitwagen und Reitern des Pharao und mit der Heeresmacht oder mit seiner Heeresmacht und erreichten sie, als sie sich am Meer gelagert hatten, bei Pi-Hahiroth gegenüber Baal-Zephon. Also die Ägypter kommen jetzt mit dieser ganzen Streitmacht, die Weltmacht von damals ist jetzt den Israeliten im Rücken, vor ihnen nur das Meer, sie sind eigentlich eingeschlossen. Und was mit den Israeliten passiert ist, sie bekommen Angst, sie bekommen Panik, menschlich total verständlich, oder? Gott hat noch ein Kapitel zuvor, in Kapitel 13, Vers 17 gesagt, dass er Israel ganz bewusst nicht auf dem direkten Weg nach Kanaan geführt hat, über die Straße der Philister, weil er wusste, wenn sie Kampf vor sich sehen, wenn sie wissen, ich muss mich jetzt wehren gegen die Philister, die uns hier natürlich nicht durchlassen wollen, dann werden sie umkehren zurück zum alten Herrn, zurück zum Sklaventreiber Ägypten. Und so führt er sie diesen Umweg. Und jetzt kommt die Weltmacht von hinten. Also da ist Israel ganz klar, da haben wir keine Chance. Sie bekommen es mit der Angst zu tun und das lesen wir jetzt auch in den folgenden Versen. Ich lese mit uns ab Vers 10. Und als der Pharao nahe zu ihnen kam, erhoben die Kinder Israels ihre Augen und siehe, die Ägypter zogen hinter ihnen her. Da fürchteten sich die Kinder Israels sehr und sie schrien zum Herrn und sie sprachen zu Mose, gibt es etwa keine Gräber in Ägypten, dass du uns weggeführt hast, damit wir in der Wüste sterben? Warum hast du uns das angetan, dass du uns aus Ägypten herausgeführt hast? Haben wir dir nicht schon in Ägypten dieses Wort gesagt? Lass uns in Ruhe, wir wollen den Ägyptern dienen. Denn es wäre für uns ja besser, den Ägyptern zu dienen, als in der Wüste zu sterben. Israel kennt seinen Gott noch nicht so gut. Israel kennt seinen neuen Herrn noch nicht so gut. Hier kommt die erste große Not und sie sehnen sich zurück nach dem alten Herrn, nach diesem Sklaventreiber. Sie schauen dem Tod ins Angesicht und sagen, ah nein, dann lieber zurück. Da, wo wir versklavt wurden, da, wo sie unsere Söhne getötet haben, dann lieber zurück. Das war schön. Und das, was sie komplett vergessen haben, ist, was die letzten Wochen so los war. Was sie eigentlich selbst erlebt haben, wie Gott sie rausgeführt hat. Schaut mal, der Psalmist in Psalm 106, Vers 7, er sagt über dieses Volk, das sich dort am Meer lagert, unsere Väter in Ägypten achteten nicht auf deine Wunder, sie gedachten nicht an deine große Gnade und sie waren widerspenstig am Meer, am Schilfmeer. Also sie schreien zu Gott, sie machen Mose Vorwürfe, wir wollen lieber in Ägypten sein. Und wisst ihr, ich an Moses Stelle, ich hätte anders reagiert als er. Ja, gleich werden wir sehen, dass Mose tatsächlich der sanftmütigste Mensch war, der je gelebt hat. Weil ich an Mose Stelle, ich hätte gesagt, hä, wart ihr die letzten Wochen blind? Habt ihr die 10 Plagen nicht mitbekommen, wie stark Gott ist, wie er mit erhobener Hand uns herausgeführt hat, mit mächtiger Hand rausgeführt hat aus dem Land Ägypten? Seid ihr blind? Seht ihr nicht diese riesigen Wolkensäule, die da vor uns steht? Seht ihr nicht diese Feuersäule, die uns die Nacht jedes Mal hell macht und uns führt, gut geführt hat durch die Wüste? Seid ihr blind für diesen mächtigen Gott und für seine Wunder? Das ist wahrscheinlich, wie ich reagiert hätte. Aber schaut mal, was Mose sagt, Vers 13 und Vers 14. Mose aber sprach zum Volk: Fürchtet euch nicht, steht fest und seht die Rettung des Herrn, die er euch heute bereiten wird. Denn diese Ägypter, die ihr heute seht, die werdet ihr nicht wiedersehen in Ewigkeit. Der Herr wird für euch kämpfen und ihr sollt still sein. Fürchtet euch nicht, steht fest und seht die Rettung des Herrn. Habt keine Angst, habt Vertrauen und schaut, Gott wird Rettung schicken. Gott wird für uns kämpfen. Und Mose sagt hier, ihr werdet die Ägypter in Ewigkeit nicht wiedersehen. Also Gott wird ein für alle Mal ein Ende setzen, sodass ihr nicht wieder zurückblickt und sagt, wir wollen zurück zu unserem alten Herrn. Gott wird sich verherrlichen an dieser Streitmacht. Die Israeliten haben vorher zu Mose gesagt, lasst uns in Ruhe. Lasst uns hier in Ägypten, lasst uns in Ruhe. Und Mose sagt jetzt, seid ruhig, seid still und seht Gottes Rettung. Mose kannte seinen Herrn, Mose kannte seinen Gott. Habt keine Angst, habt Mut. Gott sorgt. Und der liebe Gott sorgt. Schaut mal ab Vers 15, dort heißt es, und der Herr sprach zu Mose, was schreist du zu mir? Sage den Kindern Israels, dass sie aufbrechen sollen. Und schaut mal, ich habe euch ein Bild mitgebracht. Vielleicht hat das so ähnlich ausgesehen. Ihr Lieben, wohin hätte Israel losziehen sollen? Gott sagt, sage den Kindern Israels, dass sie aufbrechen sollen. Hinter ihnen ist die Streitmacht Ägypten im Anmarsch, vor ihnen das offene Meer. Schaut mal, wie Gott sorgt. Vers 16. Du aber hebe deinen Stab auf und strecke deine Hand über das Meer und zerteile es, damit die Kinder Israels mitten durch das Meer auf dem Trockenen gehen können. Ich aber, siehe, ich will das Herz der Ägypter verstocken, dass sie ihnen nachziehen. Dann will ich mich verherrlichen an dem Pharao und an seiner ganzen Heeresmacht, an seinen Streitwagen und an seinen Reitern. Und die Ägypter sollen erkennen, dass ich der Herr bin. Wenn ich mich am Pharao, an seinen Streitwagen und an seinen Reitern verherrliche, da erhob sich der Engel Gottes, der vor dem Herr Israels herzog, und trat hinter sie. Und die Wolkensäule vor ihnen machte sich auf und trat hinter sie. So kamen sie zwischen das Heer der Ägypter und das Heer Israels. Und sie war für die einen, für die Ägypter, Wolke und Finsternis. Und für die anderen, für Israel, erleuchtete sie die Nacht, sodass diese und jene die ganze Nacht nicht zusammenkamen. Also Gott, der dem Volk vorausging, der das Volk geführt hat als Wolkensäule, als Feuersäule, er stellt sich jetzt hinter sein Volk, zwischen das Volk Israel und zwischen die Heeresmacht, die ankommt von den Ägyptern. Und die ganze Nacht kommen sie nicht zusammen. Als Kind habe ich so Animationsvideos gesehen, vielleicht habt ihr das auch gesehen. Und ich dachte dann immer, das war eine Feuersäule, da war eine Armee, die ankam. Aber das war in diesem Film, das sah so aus wie so ein Säulchen. Eher eigentlich, wieso reiten die nicht einfach drumherum? Ist doch eigentlich kein Problem. Aber vielleicht hat es ganz anders ausgesehen als in diesen Animationsfilmen. Vielleicht sah es eher so aus. Vielleicht können wir uns das so vorstellen, dass da die Weltmacht Ägypten nicht an das Volk Gottes drankommt, weil da diese Wolken und diese Feuersäule sich dazwischen stellt, wo es kein Durchkommen gibt, weil sich Gott dazwischen stellt. Vers 21. Als nun Mose seine Hand über das Meer ausstreckte, da trieb der Herr das Meer die ganze Nacht durch einen starken Ostwind hinweg und er machte das Meer zu trockenem Land und die Wasser teilten sich. Die Kinder Israels gingen mitten in das Meer hinein, auf dem Trockenen, und das Wasser war ihnen wie eine Mauer zu ihrer Rechten und zu ihrer Linken. Also Gott schickt einen Sturmwind und ein trockener Pfad durch dieses Meer wird plötzlich frei. Ein absolutes Wunder. Es gibt viele Menschen, die versuchen, all diese Wunder, die es in der Bibel gibt, irgendwie auf natürliche Phänomene zu schieben. Die kommen dann hin und sagen, ja, vermutlich war es nicht das Meer, vielleicht war es einfach leichtes Gewässer, vielleicht gab es dort eine Sandbank und dann kam ein Wind und dann hat das Volk Israel gesehen, ach, hier kann man ja einfach drüber gehen. Ja, aber wie erklärt sich das dann, dass hier die Rede davon ist, dass das Wasser zu ihrer Rechten und zu ihrer Linken wie eine Mauer hochschießt? Der Psalm Jesaja schreibt in Kapitel 51, Vers 10 folgendes, genau über diese Begebenheit. Er sagt, bist du nicht der, welcher das Meer, die Wasser der großen Flut trockengelegt und die Tiefen des Meeres zu einem Weg gemacht hat, damit die Erlösten hindurchziehen können? Hier ist die Rede vom Meer, von großen Fluten, die er trockengelegt hat, von Tiefen des Meeres, wo Gott einen Weg bereitet hat. Ihr Lieben, das war nicht leichtes Gewässer. Er führt sein Volk hier durch das Meer. Und wisst ihr, was ganz interessant ist? Hier wird es ja zweimal bereits erwähnt, in Vers 2 und in Vers 9, dass die sich lagern sollen am Meer gegenüber von Baal-Zephon. Baal-Zephon war ein kananitischer Gott, ein Gott des Sturms. Und Gott verherrlicht sich jetzt auch an diesem Gott und macht ihnen klar, ich bin der Schöpfer und ich bin der Gott, der über den Wind bestimmt und demonstriert hier auch seine Macht. Vielleicht hat es so ausgesehen. Vermutlich aber noch viel, viel spektakulärer, wo plötzlich das Meer sich auftut und ein Weg frei wird, wo das Volk Israel auf trockenem Wege langgehen kann. Mich interessiert sowas total. Ich mag das, es gibt ja auch Forscher, die dann nach Ägypten reisen und danach schauen. Ich habe so eine Doku gesehen von einem Forscher und einem Pastor, die waren dort unterwegs. Und vielleicht oder wahrscheinlich war es an einem Arm vom Roten Meer, am Golf von Akaba. Es kann sein, man weiß es nicht genau. Aber da passt alles so gut zusammen, das hat Gott so perfekt geführt. Hinter ihnen, hinter dem Volk Israel, wird vermutlich eine Gebirgskette sein in der Wüste, wo es Wege durchgibt. Und ein Weg führt direkt zu einer großen Bucht, wo so ein großes Volk von 2 bis 3 Millionen Menschen gut lagern könnte für eine Zeit. Bei dieser Bucht, da geht das Meer dann ungefähr 16 Kilometer rüber auf die andere Seite, also eine große Strecke. Das Gute an dieser Stelle ist, rechts und links geht das Meer steil runter, richtig in die Tiefe. An dieser Stelle gibt es eine Steigung, die man als so ein Volk und die man als so Wagen und Reiter von Ägypten auch gut zu Fuß oder auf diesen Wagen nehmen könnte. Und dort geht es nicht, ihr Lieben, ein paar Meter in die Tiefe, sondern ungefähr 200 Meter. Gott tut hier ein absolutes Wunder und führt sein Volk trockenen Fußes durch das Meer. In Psalm 106, Vers 9, da schreibt der Psalmist dann, und er bedrohte das Schilfmeer, dass es vertrocknete, und ließ sie durch die Fluten gehen, wie auf einer Steppe. Fürchtet euch nicht, steht fest und seht die Rettung des Herrn. Lass uns mal weiterlesen ab Vers 23. Die Ägypter aber jagten ihn nach und zogen hinter ihnen her, alle Rosse des Pharao, seine Streitwagen und seine Reiter mitten ins Meer. Und es geschah, als die Morgenwache kam, da schaute der Herr aus der Feuersäule und der Wolke auf das Heer der Ägypter und verwirrte das Heer der Ägypter. Und er löste die Räder von ihren Wagen und brachte sie ins Gedränge. Da sprachen die Ägypter, lasst uns vor Israel fliehen, denn der Herr kämpft für sie gegen die Ägypter. Da sprach der Herr zu Mose, strecke deine Hand aus über das Meer, damit die Wasser wieder zurückfluten, über die Ägypter, über ihre Streitwagen und über ihre Reiter. Da streckte Mose seine Hand aus über das Meer und das Meer kam beim Anbruch des Morgens wieder in seine Strömung. Und die Ägypter flohen ihm entgegen, so stürzte der Herr die Ägypter mitten ins Meer. Denn die Wasser fluteten zurück und bedeckten die Streitwagen und Reiter der ganzen Macht des Pharao, die ihnen ins Meer nachgefolgt waren, sodass auch nicht einer von ihnen übrig blieb. Aber die Kinder Israels gingen trocken mitten durch das Meer und das Wasser war ihnen eine Mauer zu ihrer Rechten und zu ihrer Linken. Fürchtet euch nicht, steht fest und seht die Rettung des Herrn. Das ist Mose und der Wegbereiter. Da, wo alles ausweglos schien, hinter uns die Heeresmacht, vor uns das offene, das tödliche Meer, da bereitet Gott einen Weg. Nicht mehr zurück zum alten Sklaventreiber, sondern sie haben einen neuen Herrn, der sie gut führt, der sorgt. Ihr Lieben, was hat Israel dazu beigetragen? Israel musste keine Waffe in die Hand nehmen, musste sich nicht verteidigen, musste nicht für die Freiheit einstehen und Leben opfern. Nein, steht still, habt Mut und schaut die Rettung des Herrn. Gott wird für euch kämpfen. Lass uns mal die letzten beiden Verse noch lesen aus diesem Kapitel. Dort heißt es, so errettete der Herr Israel an jenem Tag aus der Hand der Ägypter und Israel sah die Ägypter tot am Ufer des Meeres. Da sah Israel die mächtige Hand, mit welcher der Herr an den Ägyptern gehandelt hatte. Und das Volk fürchtete den Herrn und sie glaubten an den Herrn und an seinen Knecht Mose. Es ist wie in so einem richtig guten Heldenfilm. Da kommt der Held und er geht hin, er befreit seine Braut, er führt sie raus und er sorgt dafür, dass der Bösewicht, der diese Braut gefangen gehalten hat, nie wieder an diese Braut drankommen kann. Er besiegt den Feind. Das wohl bekannteste Wunder, aber ihr Lieben, ich habe diese Passage nicht rausgesucht, weil ich euch richtig spektakuläre Bilder zeigen wollte. Einfach nur eine coole Heldengeschichte, ne? Da ist Hollywood auch echt gut drin. Sondern diese Heldengeschichten, von denen wir immer wieder gelesen haben in der Bibel, die stellen uns Gott nochmal vor, oder? In seiner Macht, in seiner Kraft, in seiner Majestät, als der Schöpfer, als der, der befreit, als der Retter. Und ihr Lieben, und diese Texte, die sagen auch so viel über uns aus, oder? Und ich hoffe, dass dieser Abschnitt, diese wahre Begebenheit, die Israel damals erlebt hat, als Gott sie befreit hat aus Ägypten, als Gott sie durch dieses Meer in einer ausweglosen Situation durchgeführt hat, als er einen Weg bereitet hat, als alles ausweglos schien. Ich hoffe, dass das euch Mut macht, genauso wie das mir Mut gemacht hat in der Vorbereitung. Sag mal, manchmal geht es uns ganz genauso wie Israel, oder? Dass wir Gottes Wunder schon so oft erlebt haben in unserem Leben, dass wir so oft schon in Nöten waren und gebetet haben und Gott so gut gesorgt hat, wo wir einfach nur zuschauen mussten, wie Gott wirkt. Ähnlich wie Israel das erlebt hat mit den 10 Plagen, wie Gott sie befreit hat mit starker Hand. Oft ist es doch so, dass wir erlebt haben, wie gut Gott uns führt und leitet, wie er uns begleitet hat in der Vergangenheit, wie das Volk Israel diese Wolken- und Feuersäule permanent vor sich hatte, wie Gott gut geführt hat. Aber dann kommt die nächste große Not in unserem Leben. Und was passiert bei uns? Genau wie bei Israel, zack, die Angst kommt und die Furcht und die Panik. Ich weiß nicht, was das bei dir in deinem Leben ist, vielleicht immer wieder, vielleicht ganz akut, ganz aktuell. Was ist das, wo du dich ausweglos fühlst, wo in dir die Angst hochkommt? Was dir so Sorgen bereitet und alles ausweglos scheinen lässt. Vielleicht ist das deine Gesundheit, wo wir keine Macht drüber haben, wo oft die Ärzte auch ratlos sind. Wir haben unseren Körper nicht in der Hand, oder? Wir haben hier eben viele Neugeborene gesehen. Vielleicht ist das deine große Not, dass es bei euch gerade nicht klappt. Und das ist ausweglos, oder? Wir haben das nicht in der Hand. Vielleicht ist das deine Situation auf der Arbeit oder in der Schule. Es ist schwer mit den Kollegen, vielleicht wirst du gemobbt. Vielleicht ist das deine finanzielle Lage, dass du gar nicht mehr weiter weißt, wie soll das die kommenden Wochen werden, dass du keinen Ausweg siehst, keine Lösung und dir fehlt es an Weisheit und dir fehlt es ganz einfach an Mitteln. Vielleicht sind das deine Beziehungen zu deinem Partner, deinem Ehepartner, zu deinen Kindern, zu deinen Geschwistern, zu deinen Freunden, wo du merkst, ich weiß hier nicht weiter und alles droht auseinanderzubrechen. Vielleicht ist das die Zukunft, vor der du Angst hast. Wo du denkst, ich weiß nicht weiter, ich weiß keinen Ausweg. Es ist wie so ein Meer mit seinen Fluten und mit seinen Wellen vor dir. Dann will ich dich ermutigen, ihr Lieben, Gott ist der gleiche damals wie heute. Gott ist nicht alt geworden, Gott ist nicht schwach geworden, sondern der Gott, der damals einen Weg bereitet hat, ihr Lieben, das ist auch der Wegbereiter noch heute. Vielleicht kennt ihr dieses Lied, ich glaube, das haben wir schon öfter auch im Gottesdienst gesungen, da heißt es, bei einem Gott, der das Meer teilt, da ist immer ein Weg. Da ist immer noch Hoffnung, wenn es scheinbar nicht weitergeht. Ein Gott, der das Meer teilt, kommt nicht zu spät. Da ist immer noch Hoffnung. Mein Gott bahnt immer einen Weg. Mein Gott regiert. Er sitzt immer noch auf dem Thron. Und Ausweglosigkeit ist immer noch keine Option. Es gibt einen Ausweg, weil es einen Wegbereiter gibt. An dieser Stelle musste ich dachten an das Zeugnis, was Evi heute gesagt hat, wo sie dachte, das sind Lieder, die Gottes Größe, die Gott als Schöpfer darstellen. Ich dachte eher, dass ich einen Mutmacher bekomme und doch hat es total ermutigt. Ihr Lieben, ich hoffe, dass auch dieses Wunder, das Gott hier tut, dass es uns ermutigt. Gott ist dieser Wegbereiter. Fürchte dich nicht, steh fest und sieh Gottes Rettung. Gott wird kämpfen. Hab keine Angst, vertraue auf den Herrn, Gott sorgt. Gott sorgt. Aber Lieben, ich will auch gerne anhand von diesem Kapitel mit uns das Evangelium einmal teilen, weil das, was wir gerade gelesen haben, das ist ein Ausblick auf das, was wir später lesen werden im Neuen Testament, diese gute Nachricht von Jesus Christus. Schaut mal, so wie Israel versklavt war an einen miesen Herrn, an einen Sklaventreiber, geknechtet war in Ägypten und das für die Söhne den Tod bedeutet hatte, ihr Lieben, genauso geht es uns mit der Sünde. Im Neuen Testament lesen wir, dass Jesus selbst sagt, dass in Johannes 8, Vers 34, jeder, der die Sünde tut, ist ein Knecht der Sünde. Und ihr Lieben, so wie es damals absolut schlimm war, für das Volk Israel in Ägypten zu sein, wir haben das ja eben nur angekratzt, wie wird das wohl gewesen sein über Jahre? Ihr Lieben, genauso hat die Sünde, die uns knechtet, die uns versklavt, so tödliche Auswirkungen für uns, für unsere Beziehung, für unser Umfeld und für unsere Ewigkeit. Da ist vielleicht ein Mann, der permanent lügt, der gefangen ist, der geknechtet ist in seinem Gestrick aus Lügen, weil er versucht, so die finanzielle Lage irgendwie zu vertuschen. Er hat so viel Schulden gemacht, hat das Geld verzockt und jetzt kommt dieses ganze Lügengeflecht langsam ans Licht und seine Familie droht auseinanderzubrechen. Das ist ein junger Mann, der in Abhängigkeit gerät von Pornografie, der Stück für Stück gar nicht gemerkt hat, wie diese Sucht ihn absolut geknechtet hat, gefangen genommen hat und er kommt einfach nicht dort raus. Und sein Bild von Liebe, das ist total entstellt mittlerweile, komplett verzerrt. Da ist die Mutter, die morgens aufsteht und schon nicht mehr weiter weiß, komplett verzweifelt ist, wie soll die Kinder über die Runden bringen. Die gestresst ist vom Alltag, von den Sorgen des Alltags. Und das Einzige, was ihr Ruhe verspricht, das ist die Flasche Wein am Abend. Und sie merkt gar nicht, wie sie in diese Knechtschaft, in diese Gefangenheit, in diese Abhängigkeit rutscht. Und entweder sie greift zur Flasche oder vergreift sich an ihren Kindern, weil sie komplett gefangen ist. Das ist der Geschäftsmann, der gefangen ist in seiner Gier nach Geld und nach Erfolg und nach Macht und der ist gar nicht mehr zu Hause. Seine Kinder sehen ihn gar nicht mehr. Eine väterliche Erziehung haben sie nie genossen, weil der Vater immer unterwegs ist, dem nächsten Geschäft gerade nachjagt und die Familie droht auseinanderzubrechen. Das ist die Tochter, die ihrem Vater nicht vergeben kann, wegen dieser schlechten Erziehung, die sie erlebt hatte. Und ist gefangen und will bleiben in diesem Hass, der in ihrem Herzen ist und in ihrer Bitterkeit, da will sie festhalten und weiß gar nicht, wie es sie knechtet und knebelt und diese Beziehung zu ihren Eltern mehr und mehr auseinanderbricht. In ihm Sünde knechtet, Sünde versklavt und ist so zerstörerisch, genauso wie Israel das in Ägypten erlebt hat. Paulus schreibt das an die Römer in Kapitel 6 und er sagt, dass das Sünde zum Tode ist. Er sagt, wem ihr euch als Sklaven hingebt, um ihm zu gehorchen, dessen Sklaven seid ihr und müsst ihm gehorchen. Und jetzt gibt er zwei Möglichkeiten. Sei es der Sünde zum Tode, das ist das, wo es hinführt. Oder dem Gehorsam zur Gerechtigkeit. Lieben, wir müssen nicht versklavt sein an die Sünde. Es gibt einen besseren Herrn. Und das ist auch das, was wir aus dieser Geschichte mitnehmen dürfen. Wie Gott sein Volk befreit hat aus der Sklaverei und wie Gott sein Volk durch dieses Meer geführt hat, ihr Lieben, das will Gott mit uns tun, aus dieser Sklaverei, aus dieser Knechtschaft der Sünde uns rausführen. In Römer 6, ein paar Verse später, sagt Paulus dann, und jetzt aber, da ihr frei von der Sünde und Gott dienstbar geworden seid, genau das ist das, was Israel erlebt hat, oder? Sie wurden befreit von diesem alten Sklaventreiber, von dem alten Herrn und sind Gott dienstbar geworden. Das war Moses Auftrag, führ das Volk raus, damit sie mir dienen können. Und ihr Lieben, genau das ist passiert, als das Volk durch dieses Meer gegangen ist. Das Volk ging in die Tiefe und auf der anderen Seite kamen sie wieder raus. Ihr Lieben, Paulus sagt in 1. Korinther Kapitel 10, das ist ein Bild, ein Symbol für das, was wir bei der Taufe feiern. Bei der Taufe symbolisieren wir genau diesen Herrschaftswechsel, wie Israel sagt. Wir dienen nicht mehr dem Herrn, der hinter uns liegt, sondern wir gehen durch dieses Meer und wir dienen Gott. Wir sind Gott dienstbar geworden. Wir haben einen neuen Herrn. Das ist das, was wir mit der Taufe sagen. Wir sind gestorben für unser altes Leben, für unser Leben, wo wir geknechtet waren von der Sünde. Wir sind gestorben mit Christus. Das ist das, was wir mit dem Untertauchen symbolisieren. Und wir tauchen auf und symbolisieren, er hat uns neues Leben geschenkt. Wir sind mit Christus auferweckt zu einem neuen Leben mit und für ihn. Hier findet ein Herrschaftswechsel statt und ihr Lieben, schaut mal, das sieht man so gut in diesem letzten Vers von diesem Kapitel. Am Anfang hat Israel noch gesagt, wir wollen zurück zu unserem alten Herrn in Ägypten, da ging es uns besser. Und hier sagt Israel jetzt in Vers 31, da sah Israel die mächtige Hand, mit welcher der Herr an den Ägyptern gehandelt hatte. Und das Volk fürchtete den Herrn und sie glaubten an den Herrn. Israel sollte diese versklavenden Ägypter nie wiedersehen. Da findet ein endgültiger Bruch statt. Und ihr Lieben, so wie die Wasserfluten dann kamen und die Ägypter vernichteten, komplett zerstörten, den Feind komplett besiegten, ein für alle Mal. Ihr Lieben, das symbolisiert den finalen, den endgültigen Bruch mit meinem alten Leben, mit meinem sündenhaften, mit meinem von der Sünde geknechteten Leben. Diese zerstörerischen Wasserfluten, wie hier für die Ägypter, die sind in der Bibel immer wieder ein Bild für Gottes Zorn über die Sünde der Menschen. Und vor ein paar Monaten, als wir in dieser Themenreihe uns mit Noah beschäftigt haben, da haben wir das in Extrem erlebt, wie Gott eine Flut schickt und Sünde richtet. Denn er ist ein Heiliger, er ist ein gerechter Gott und er muss Sünde richten, er muss Sünde bestrafen. Und schaut mal, wenn die Ägypter doch mein sündiges Leben symbolisieren, die Ägypter werden vernichtet, oder? Was bedeutet das? Wie wird Gott meine Schuld richten? Schaut mal, Mose streckt seinen Arm aus, seinen Stab, und das Meer teilt sich. Es wird ein Weg frei, wo sie sicher gehen können auf die andere Seite. Auf der anderen Seite streckt Mose seinen Arm erneut aus, und das Meer flutet zurück und zerstört den alten Herrn, zerstört Ägypten. Eben vor knapp 2000 Jahren, viele tausend Jahre später, nach Mose, ist Jesus auf Golgatha vor diesem Kreuz und streckt seinen Arm aus und macht einen Weg frei. Boris hat eingangs diesen Vers zitiert. Ich bin der Weg, das ist das, was Jesus sagt. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater. Ihr Lieben, als er diesen Arm ausgestreckt hat und ans Kreuz nageln lassen hat, da hat er den Weg frei gemacht. Den Weg, den Israel erleben durfte, als es ausweglos schien. Ihr Lieben, da macht Jesus uns den Weg frei zum Vater, als es ausweglos schien, weil wir verloren sind, geknechtet sind von unserer Sünde. Und da, wo Mose den anderen Arm ausstreckt und die Ägypter, der alte Herr, vernichtet wird, ihr Lieben, da hat Jesus den anderen Arm auch ausgestreckt und ans Kreuz nageln lassen und für unsere Sünde bezahlt. Ein für alle Mal, stellvertretend für dich und für mich. In Micha Kapitel 7, Vers 19, da schreibt der Prophet: Er wird sich wieder über uns erbarmen, unsere Missetaten bezwingen. Ja, du wirst alle ihre Sünden in die Tiefe des Meeres werfen. Und ihr Lieben, genau das durften wir erleben, als Jesus am Kreuz starb und ich meine Schuld bei ihm loswerden durfte. Was musste Israel in dieser Geschichte tun für diese Rettung? Gar nichts, oder? Eigentlich im Gegenteil. Sie haben gemurrt, sie haben gemeckert, waren ungläubig. Seid nur still, vertraut und seht die Rettung des Herrn. Und ihr Lieben, genauso ist das, wie wir befreit werden von dieser Knechtschaft, von dieser Sklaverei der Sünde. Wir können nichts dazu beitragen. Wir müssen nicht erst ein gutes Leben leben, ein sündloses Leben, bis Gott sich über uns erbarmt. Können wir gar nicht. Müssen wir auch nicht. Still sein, vertrauen, dass Gott seinen Retter schickt. Und ihr Lieben, das hat er getan. Und will dich fragen, glaubst du das? Glaubst du, dass du geknechtet bist von der Sünde? Und dass es dich zerstört, schon hier und jetzt, aber auch in Ewigkeit, wenn du mit dieser Schuld vor Gott stehst, dass es für dich den ewigen Tod bedeutet. Glaubst du, dass diese Sünde von einem absolut heiligen Gott bestraft werden muss und dass die Konsequenz von der Sünde der Tod ist? Glaubst du, dass Gott aber auch für einen Ausweg, für Rettung gesorgt hat, als er seinen Sohn hier auf die Erde geschickt hat, Jesus Christus, der das Leben gelebt hat, das wir nicht konnten, ein Leben ohne Schuld? Und dass er als einziger, der nicht sterben müsste für diese Schuld, ans Kreuz ging und uns den Tausch anbietet. Thomas, gib mir deine Sünde. Ich nehme diese Zornesfluten von Gott. Ich nehme Gottes Strafe für deine Sünde. Ich nehme die Todesstrafe auf mich. Hier, nimm meine Gerechtigkeit. Glaubst du, dass Jesus am dritten Tag auferstanden ist von den Toten, dass er für die Sünde bezahlt hat, uns erlöst hat, uns freigekauft hat und dass er den Tod besiegt hat? Wenn du das glaubst und das noch nicht angenommen hast, dann will ich dich heute einladen, dass du auch diesen Herrschaftswechsel heute vollziehst. Dass du auch sagst, ja, ich will nicht mehr zurück zu diesem alten Herrn, zu dieser Sünde, die mich geknechtet hat. Und ich will einfach still sein und Gott vertrauen, dass er seinen Retter geschickt hat. Und ich will an diesen Jesus glauben. meine Schuld bei ihm loswerden und einen neuen Herrn bekommen. Nicht mehr ich bin Herr, nicht mehr die Sünde knechtet mich und ist Herr, sondern einen neuen Herrn in Jesus Christus, der gut führt. In ihm, das ist unser Gott. Amen.